Mexiko hat es mir angetan. Und damit heiße ich euch willkommen zum zweiten Reisebericht, nachdem ich das letzte Mal über meine erstmalige Reise nach Peru berichtet habe. Nach Peru bin ich über einen Zwischenstopp in Kolumbien nach Mexiko geflogen. Und eben Mexiko, dieses Mexiko hat es mir angetan. Das Essen, die präkolumbianische Geschichte, die vielfältigen Kulturen, der Kaffee natürlich, die Popkultur, die Altes mit Neuem vermengt, der Kitsch, ich geb's zu, ich bin dem Land etwas verfallen. Gleichzeitig ist es ein Land, das seit kurzem wieder in aller Munde ist, weil es auf Trumps Abschussliste steht, seit langem aber bekannt ist für eine rohe, organisierte Kriminalität, die durch Narkotraficos genährt wird. Zum ersten Mal war ich 2017 privater Natur in Mexiko. Im selben Jahr kam dann Gibran, der Gründer von Ensambles, die heute unser strategischer Partner sind in Mexiko, an unserem alten Standort in Münchenstein, der Kaffeemacher, vorbei. 2018 dann war ich länger in Nicaragua und ging dann nach Mexiko und habe Gibran besucht. Und zwar auf Equimite, das ist die Laborfarm, die gerade erst am Entstehen war. Wir saßen da an seinem Küchentisch und ich erinnere mich sehr gut, als wir gesagt haben, du, also irgendwann müssen wir mal was zusammen machen. Das sagt man ja so oft, aber irgendwie das Gefühl hat gestimmt und jetzt ist es wirklich so. Mit Ensambles und mit Gibran, da haben wir ein größeres Projekt, von dem ich euch sehr gerne erzählen werde. Irgendwann müssen wir mal was zusammen tun. Mir blieb dieser Satz hängen und man kennt das ja, wenn das Gefühl stimmt, dann stimmt die halbe Miete. 2021 ging dann von uns die Anfrage an Ensambles und Gibran raus, du, wie können wir näher zusammenarbeiten? Und zwar ganz konkret, wie könnten wir vor Ort mit euch zusammen Wirkung entfalten? Der beste Weg, wie man langfristig Wirkung erzielen kann, ist es, langfristig Kaffee beim selben Ort einzukaufen, mit denselben Menschen zu arbeiten und hinzuhören, was die Anforderungen sind, wo die Chancen liegen, wo die Probleme sind und diese versuchen, zusammen zu bewältigen. Im Herbst 2022 setzten wir also mit Ensambles und einer Gruppe in Ixmaluca den Startschuss für das Toca-Projekt in der Sierra de Songolica im Süden des Staates Veracruz. Die Idee war eine neu gegründete Kooperative von Kleinstproduzenten auf dem Weg zur biologisch regenerativen Landwirtschaft zu begleiten, die Biozertifizierung zu erreichen, neue Marktzugänge zu schaffen und die Kaffeequalität kontinuierlich zu verbessern. Im Frühling 2023 löste sich die Gruppe aber auf. Unstimmigkeiten, verschiedene Ideen und ein fehlender Konsens zur Preisfindung spalteten die Gruppe. Eine kleinere neue Gruppe fand sich für die kommende Saison zusammen, aus der 2024 dann die Assoziation Citlal Cafén hervorging. Und zu Deutsch heißt das Kaffeestern. Letztes Jahr war ich dann mit den Kollegen der Black Hen Rösterei aus Saarbrücken vor Ort. Wir als Kaffeemacherin rösten diesen Kaffee als kräftigen Espresso, den wir Toca nennen. Damit wir aber stabile Partner für die Kooperative sein können, mussten wir zeigen, dass wir da sind, und zwar durch Volumen. Deswegen habe ich die Black Hens an Bord geholt. Ich bin dann mit Kai und Kolja aus Saarbrücken nach Mexiko gereist und es war auch für sie schnell zum Herzensprojekt geworden. Wir haben beschlossen, zusammen mit Ensambles und dem Produzenten ein Co-Investment in ein Mikrobeneficio zu machen. Das heißt, alle investieren in ein gemeinsames Projekt, das einer Verarbeitungsanlage. Die Produzenten investieren in Kind, also in Zeit und Arbeit. Ensambles in Kind, indem sie eine Entpulpungsmaschine gestellt haben und den Prozess zur Gründung einer Kooperative begleitet haben. Black Hen und wir dann in Cash. So, aber warum würden wir das tun? Wir könnten ja einfach weiter da Kaffee einkaufen. Ja, das könnten wir, aber dann wären wir weiterhin genau in einer schon fixierten Rolle, der Rolle der Einkäufer. Ich habe aber zu viel Zeit, Denkarbeit und Emotionen dagelassen, sodass sich diese Rolle nicht mehr richtig anfühlte. Ich bin Verbindungen mit Menschen eingegangen, wir haben uns ausgetauscht und bauen Stück für Stück eine Vertrauensbasis auf. Einfach nur kaufen, in Anführungszeichen, fühlte sich nicht mehr richtig an. Zudem ist die lokale Geschichte echt bemitleidenswert. Die Produzenten da haben echt viel Schindluderei miterlebt. Immer wieder kamen Käufer für ein Jahr, haben Versprechungen gemacht und kamen danach aber nie wieder. Und solche Typen wollten wir einfach nicht sein. Wir wollten uns verpflichten. Mit einem Investment sollte dies gelingen. Und zwar in ein neues Projekt, in das alle beitragen sollen. Das Microbeneficio Comunitario, ein gemeinschaftlich betriebenes Microbeneficio. Solch eines gibt es noch nicht in der Region, es war für alle neu. Richtig Spaß hat es mir gemacht, über die Rechtsform mit allen Beteiligten zu diskutieren. Natürlich hätten wir ein übernationales Rechtskonstrukt basteln können, aber dafür fehlte mir schlichtweg die Lust und der Sinn. Was bringt es uns als Kaffeemacher GmbH, wenn wir so circa 10 Kubikmeter Zement in einer Hügelkette im Süden von Veracruz mitbesitzen? Eben. Was wir aber besitzen, ist das First Right of Refusal. Das heißt, wir haben das Vorkaufsrecht auf alle Cafés, die das Microbeneficio verlassen. Und ich finde, das ist ziemlich viel. Aber vor allem haben wir hier eine Geschichte, die wir mit den Produzenten zusammen schreiben können. Eine Überwindung von alten Handelspraktiken und der Versuch, Dinge besser zu machen. Ich flog also von Peru über Kolumbien nach Mexiko-Stadt. Und da ist er nun, mein innerer Spagat, der nie weichen wird. Wir versuchen mit den Kaffeemachern so nachhaltigen Kaffee wie nur möglich zu produzieren. Wir messen unsere Emissionen, wir reduzieren, wir innovieren. Und dann fliege ich einmal pro Jahr wie ein Verrückter rum und besuche in kürzester Zeit so viele Kaffeepartner wie nur möglich. Ich habe keine Lösung dafür. Es ist und bleibt ein Spagat. Einer, der mich immer begleiten wird. Denn die Art, wie wir arbeiten, braucht die persönliche Begegnung. Zusammen dasitzen, schweigen, auch mal Bier trinken, Tacos mit Rinderhirn essen. Diese Art von Erlebnissen, die Erinnerungen an das Gegenüber nähren. Ich komme in Mexiko-Stadt an, gehe seit jeher in das gleiche Hotel in Roma Norte, schlafe eine Nacht da und nehme am nächsten Morgen früh den ADU-Bus nach Orizaba. Immer wieder beeindruckt mich der krasse Wechsel vom kargen Hochland, wo die Hauptstadt liegt, zu den Nebelwäldern von Veracruz. Um ins Gebirge zu kommen, fährt man runter von der Hochebene und findet sich kurz später in einer grünen Landschaft wieder. In Orizaba holt mich das Team von den Sambles ab. Weniger als 5 Minuten später im Auto befinden wir uns in einem Stau, weil ein paar Meter vor uns ein weißer Lastwagen ohne Nummernschilder gestoppt wurde. Polizei, Armee, Guardia Civil, alle umzingeln das Fahrzeug und schießen auf die Reifen. Es herrscht Chaos. Wir wenden ab und umfahren den Event. Bienvenidos a México, meint Miguel. Orizaba und Córdoba sind Industriestädte und damit reiche Städte. Das zieht viel Kriminalität an oder wie Gibran sagt, die Städte seien muy caliente. In einer guten Stunde sind wir in der Sierra de Songolica. Ich kam just in der Woche in Mexiko an, in der Trump 25% Importzölle auf mexikanische Waren verhängt hat. Die Welt ist seit 2 Monaten nicht mehr die gleiche. Der Golf von Mexiko heißt in den USA nun Golf von Amerika, Google Maps in Mexiko zeigt Mexiko, mein Google Maps aber zeigte beide Versionen. Trump hat Mexiko auch gezwungen, GMO-Mais zu importieren. Mexiko ist der größte Konsument von Mais und muss US-Firmen nun den Eintritt in den mexikanischen Maismarkt eröffnen. Die Importzölle in die USA treffen natürlich auch Kaffeeexporte, die bei den ohnehin schon hohen Kaffeepreisen den Kaffee nochmals um 25% verteuern. Wie auch in anderen Kaffeeländern fehlt es an Arbeitskräften hier in Mexiko. Mir wenig verständlich haben die Migrationszahlen den ersten beiden Monaten des Jahres 2025 nochmals zugenommen. Die USA zieht weiterhin junge Menschen aus Mexiko an, trotz Trump, trotz ICE, trotz keinen Aussichten auf eine Niederlassungsbewilligung. Die Kaffeequalität ist im Allgemeinen schlechter als im letzten Jahr. Das ist nicht nur in Mexiko so, sondern weltweit. Die Erträge sind geringer und der Kaffee viel teurer. Käufer wie Nescafé profitieren jetzt. Sie bekommen viel Kaffee, weil sie keine qualitativen Mindestanforderungen haben. Das größte Werk in Lateinamerika steht in Veracruz und fast die gesamte Robusta-Produktion aus dem Süden von Chiapas und Veracruz geht über lokale Zwischenhändler wie Amsa, Ofi oder Lachas zu Nescafé. In dieser Gemengelage also komme ich in Mexiko an. Aber nach der einstündigen Fahrt in die Sierra de Songolica verblasen diese Gedanken. Wir stehen nämlich vor dem neu errichteten Beneficio der Kooperative Citlal Café. Ich war beeindruckt und ich bin es immer noch. Das Beneficio wurde an die Finca von Don Germán angebaut. Don Germán führte bis 2012 an gleicher Stelle ein Beneficio, das aber nach der Kaffeerost-Epidemie im selben Jahr die Türen schließen musste. Und dann stand alles still. Und nun aber hat die Kooperative das ehemalige Beneficio revitalisiert. Das Wiedersehen mit der Kooperative war herzlich und warm. Höchst selten habe ich so eine warme, freundliche und aufgeweckte Atmosphäre mit Kaffeeproduzenten erlebt. Die 13 Mitglieder haben alle ihre schlechten Erfahrungen gemacht und hätten wirklich das Recht, misstrauisch zu sein. Die Offenheit, die weiche und dennoch klare Tonalität und die Hoffnung, die habe ich aber klar gespürt. Es gab enorme Fortschritte. Innerhalb von wenigen Monaten wurde aus der Finca von Don Germán ein Mikrobeneficio, das jetzt von Citlal Café verwaltet und betrieben wird. Don Germán war anfänglich unentschlossen, ob er sein Haus für das Beneficio zur Verfügung stellen möchte. Er hatte Bedenken zu Kriminalität und zu viel Öffentlichkeit, denn die Finca liegt direkt an der Straße nach Songolica und es ist offensichtlich, dass sich da was tut, dass Kaffee verarbeitet wird und dass Investitionen gemacht wurden. Die Bedenken sind aber weg. Aber vorsichtig ist man weiterhin. Kaffee hat einen hohen Wert und Diebstahl ist an der Tagesordnung und die hohe Gewaltbereitschaft in Mexiko ist leider eine Realität. Ein Mikrobeneficio ist nämlich auch immer ein Ort von Bargeld. Alle wissen, dass da Geld liegt. Die finanziellen Transaktionen werden von Doña Rosa gemacht. Die Bezahlung der Produzenten für abgegebene Kirschen erfolgt in Cash, welches bei Don Germán liegt und von Doña Rosa verwaltet wird. Die Mehrheit der Produzenten haben kein Bankkonto oder wohnen weit von Songolica entfernt. Der Transfer findet in Cash statt und ist deswegen immer kritisch. Trotz allem beeindruckte mich diese pragmatische Art des Umgangs mit Geld. Das neu etablierte System der Kaufabwicklung von Kaffeekirschen stellt lokale Gegebenheiten auf den Kopf. Die Gruppe hat sich das neue System aber zu eigen gemacht. Die Offenheit aber für alternative Zahlungsflüsse zeigte sich auch am Beispiel eines Fonds. Miguel schlug vor, einen Sparzirkel zu gestalten. Alle Produzenten würden entweder einen fixen Betrag oder prozentual anteilig an der abgegebenen Summe von Kaffeekirschen in einen gruppeneigenen Fonds geben. Dieser dient als Guthaben, das allen gehört. Und wenn jetzt Produzentin X einen höheren Kredit braucht, kann sie diesen von der eigenen Kooperative beziehen. Und zwar zu Zinsen, die unter 5% liegen werden. Der Zinssatz für Privatkredite liegt in Mexiko zwischen 50% und 70% bei Banken. Miguel von Ensambles hat das Modell erklärt und nach einer halben Stunde war klar, dass sie das so machen würden. Die junge Kooperative hat also ein Mikrobeneficio Comunitario gebaut. Sie hat das Gelände aufgeschüttet, sie haben betoniert, sie haben Dächer und Unterstände gebaut. Die eigentliche Mill besteht aus Holz. Das Auffangbecken für die Kirschen, die sogleich entpulpt werden, ist aus Holz und soll für die nächste Ernte mit Plastiktarps überzogen werden, um mikrobiologischen Verunreinigungen entgegenzuwirken. Alles in allem wurde mit einfachem Material gebaut. Bambus, der überall wächst, Holz, das rumlag, Secondhand-Geräten, selbstgemachten Gärglocken aus PET-Flaschen für die Fermentationsfässer. Die Gruppe hat bewiesen, dass mit viel Kreativität und geringen monetären, aber erheblichen zeitlichen Investitionen wirklich vieles errichtet werden kann. Und in dieses Mikrobeneficio bringen die Produzenten nun ihre Kaffeekirschen. Und der Prozess des Mikrobeneficios bricht teilweise mit der lokalen Tradition und fordert die Produzenten mit einer gestaffelten Bezahlung heraus. Es scheint aber so, dass die Akzeptanz des neuen Systems eine unbegründete Sorge von mir war. Lass mich mal die Schritte erklären. Im Schritt 1. Ein Produzent liefert schon gut sortierte, intakte und nach einem Rotgrad definierten Farbwert die Kirschen beim Beneficio in Apixtepec ab. Das ist bei Don Germán. Die Produzenten kommen entweder por bestia, also mit einem Esel oder Pferd an, oder por flete, mit dem Auto. Der Transport, der geht zu Lasten der Produzenten. Und dann kommt Schritt 2. Im Schritt 2 werden die Kaffeekirschen direkt bei der Ankunft in einen großen Plastiktank gefloatet. Das heißt, sie kommen in ein Becken mit Wasser drin. Überreife, vertrocknete und defekte Kirschen werden separiert und als Segundas in der Kirsche getrocknet. Diese werden abgewogen und dem Produzenten gutgeschrieben. Die Kirschen ersten Grades wurden bisher in Fässern fermentiert, ohne Wasser. Wir haben Fermentationen von 30 bis 60 Stunden verkostet. Und dann kommt Schritt 3. Nach einer noch nicht genau definierten Anzahl Stunden und damit einhergehenden pH-Werts werden die Kirschen vom Fass in den Trichter gegeben und entpulpt. Die Pulpe wird separiert und am nächsten Saison wird es sogar einen Kompost geben. Im Schritt 4 dann wird der entpulpte Kaffee in Plastiktank gewaschen und danach auf dem Patio vor dem Haus angetrocknet, bis die Feuchtigkeit unter 35% sinkt. Und danach wandert der Kaffee in den Drying Tunnel, wo er auf 12% runtergetrocknet wird. Beim Ankauf wird die Menge der Kirschen also in Primeras und Segundas unterteilt, also in erste und zweite Qualität. Beide werden gewogen und der Produzent wird in Cash ausbezahlt. Der Preis richtet sich nach dem größten Einkäufer in der Region, das ist Merino in Songolica. Ein weiterer Payout aber erfolgt nach dem Verkauf des Parchments an Ensembles. Und damit gibt es also zwei Payouts und das war neu. Einmal für die Kaffeekirschen und dann später für die qualifizierten grünen Bohnen. Ich war 3 Tage da und diese 3 Tage gingen wirklich schnell vorbei. Danach ging es nach Coatepec, einer kleinen Kaffeestadt im Norden von Veracruz. Dort liegt der Hauptsitz von Ensembles, ihr Coffeeshop, ihre Rösterei und das Labor. Ich habe viele Kaffees mit Concha und Berenice verkostet. Sie sind für die Qualität verantwortlich. Dieses Element der Kalibrierung, also zusammen Kaffee zu verkosten, zu reden, sich auszutauschen, zu beschreiben, das ist so wichtig. Ich habe das mit César in Peru gemacht, mit Nicolai in Kolumbien und jetzt eben mit Concha und Bere. Und es ist immer wieder wichtig. In Coatepec hatte ich nun wieder stabiles Internet und kam langsam in die Reflexionsphase. Wie gesagt, versuche ich so viel wie möglich in eine kurze Zeit reinzudrücken. Das sind intensive Trips, aber ich zehre davon ein Jahr lang bis zu den nächsten. In diesen Tagen geht es darum, voll präsent zu sein. Ein bestmöglicher Partner zu sein, unsere Ideen und Visionen der KaffeemacherInnen zu teilen, alle mitzunehmen und einfach auch Mensch zu sein. Wir legen in wenigen Tagen Grundsteine für alles, was noch kommt. Eine Reise ist nie nur eine Reise, sie bestimmt das weitere Vorgehen, die weitere Zusammenarbeit. Und deswegen sind Unterhaltungen dann auch immer schnell beim Punkt, da die Zeit für Smalltalk schlichtweg fehlt. Speeddating stelle ich mir sehr ähnlich vor. Aber hier ist es mit Tiefe, weil wir uns ja wieder sehen werden und Lust haben, etwas gemeinsam zu entwickeln. Im nächsten Jahr geht es bei Sitla Caffin darum, Prozesse zu optimieren, die Fermentation noch zu verbessern und weiterhin die Fincas zu pflegen. Ich bin mir sicher, dass ich in einem Jahr wieder mit offenem Mund dastehen werde. Wir hören uns.